Mensch im materiellen Dasein, Bhavam Ashrita, der vollkommen fähig ist, richtig von falsch zu unterscheiden, danach streben, das höchste Ziel des Lebens zu erreichen, solange der Körper gesund und kräftig ist und noch nicht vom Verfall behindert wird. Erläuterung. Prahlad Maharaj sagte zu Beginn dieses Kapitels, Kumara Acharet Pragya. Das Wort Pragya bezieht sich auf einen Menschen mit Erfahrung, der richtig von falsch unterscheiden kann. Ein solcher Mensch sollte nicht seine Energie und sein wertvolles menschliches Leben vergeuden, indem er nichts tut, als einfach wie eine Katze oder ein Hund zu arbeiten, um seine wirtschaftliche Lage zu verbessern. Für ein Wort dieses Verses gibt es zwei Lesarten, Bhavam Ashritaha und Bhayam Ashritaha. Doch es spielt keine Rolle, welche der beiden man akzeptiert. Denn beide bringen einen zur selben Schlussfolgerung. Bhayam Ashritaha bedeutet, dass die materialistische Lebensweise immer Angst hervorruft, weil bei jedem Schritt Gefahr droht. Das materialistische Leben bringt viele Sorgen und Ängste, Bhayam, mit sich. Wenn man die Lesart Bhavam Ashritaha akzeptiert, bedeutet das Wort Bhavam unnötige Schwierigkeiten und Probleme. Weil es einem an Krishna-Bewusstsein mangelt, wird man in Bhavam versetzt und wird fortwährend von Geburt, Alter, Krankheit und Tod behindert. Unter diesen Umständen ist man zweifellos voller Ängste. Die menschliche Gesellschaft muss in verschiedene Gruppen unterteilt werden, nämlich Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas und schließlich Shudras, sodass sich jeder im hingebungsvollen Dienst betätigen kann. Wenn jemand ohne hingebungsvollen Dienst leben will, so hat seine gesellschaftliche Stellung als Brahmana, Kshatriya, Vaishya oder Shudra keine Bedeutung. Es heißt, dass jeder, ob er nun einer höheren oder niedrigen Gesellschaftsgruppe angehört, mit Sicherheit zu Fall kommt, wenn er kein Krishna-Bewusstsein hat. Sthanat Vrashta Patantyadha. Ein vernünftiger Mensch fürchtet sich davor, von seiner Position herunterzustürzen. Das ist ein regulierendes Prinzip. Man sollte von der hohen Stufe, die man erreicht hat, nicht herunterfallen. Das höchste Ziel des Lebens lässt sich erreichen, wenn man einen gesunden und kräftigen Körper hat. Wir sollten deshalb auf eine solche Art und Weise leben, dass wir immer gesund und im Geist und in der Intelligenz klar bleiben, damit wir das Ziel des Lebens von einem Leben voller Probleme unterscheiden können. Ein nachdenklicher Mensch muss so handeln, nämlich richtig von falsch unterscheiden zu lernen, um auf diese Weise das Ziel des Lebens zu erreichen. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Simad Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatya Tishatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. So, liebe Devotees, liebe Freunde, lasst uns doch einmal den Text lesen, um den Einstieg in das heutige Thema leichter zu finden. Tato yateta kushala shemaya bhavam ashritaha shariram purusham yavan navipatyeta pushkalam. In der Übersetzung lautet das: Deshalb muss ein Mensch im materiellen Dasein, Bhavam Ashritaha, der vollkommen fähig ist, richtig von falsch zu unterscheiden, danach streben, das höchste Ziel des Lebens zu erreichen, solange der Körper gesund und kräftig ist und noch nicht vom Verfall behindert wird. Balaram, ich habe den Eindruck, dass durch die Hebewirkung das auf einer Reise nach unten ist hier. Vielleicht kann man das nochmal fest. Genau. So, in diesem Text wird von einer bestimmten Fähigkeit gesprochen, die wichtig ist, um das Ziel des menschlichen Lebens zu erreichen. Nämlich eine ganz einfache Fähigkeit, Wesentliches von Unwesentlichen zu unterscheiden oder richtig von falsch. Dies ist das besondere Prärogativ oder wie sagt man, Vorrecht der menschlichen Lebensform. Ein Mensch, oder der wirklich entwickelt ist, wie man so schön sagt, hat diese Fähigkeit, wenn ein Mensch, der nicht so entwickelt ist, diese Fähigkeit nicht besitzt, nämlich Wesentliches von Unwesentlichen zu trennen. Es wird in den Puranas eine kleine Geschichte erzählt, die diesen Punkt sehr klar macht, sodass wir ein bisschen mehr wissen, was eigentlich in dieser Fähigkeit liegt, beziehungsweise wodurch diese Fähigkeit, Wesentliches von Unwesentlichen zu unterscheiden, boykottiert wird. Es gibt in den Schriften wird gesagt, es gibt zwei Arten von Zielen. Einmal Shreyas-Ziele, das heißt Ziele, die auf lange Sicht gesehen von Erfolg sind. Zum Beispiel, jemand als Kind geht zur Schule und mag überhaupt nicht zur Schule gehen, aber auf lange Sicht gesehen ist es gut, ein Grundsatzwissen zu haben, sodass man Sprachen kennt und seine Äpfel zusammenzählen kann, die man kriegt, und was weiß ich nicht alles, Mathematik also und Geologie und so weiter. So, diese langfristig guten Ziele werden immer wieder durch Preas boykottiert, nämlich durch das, was uns auf kurze Sicht gesehen für angenehm erscheint. Und das Beispiel, was gegeben wird, ist von einem Jungen, dessen Mutter einmal Blaubeeren in einen Krug hineintat. Der Junge dachte nun, Blaubeeren sind gut und die will ich essen. Griff in den Krug hinein, nahm die Blaubeeren in die Hand, die jetzt zur Faust geworden sind, und versuchte, die Hand wieder zurückzuziehen. Da sie jedoch nicht mehr so schlank war durch die Blaubeeren, da sie war zur Faust geworden, gelang es ihm nicht, sie durch die schmale Krugöffnung zurückzuziehen. Und er war lange Zeit ein Gefangener, riss sich sogar, so heißt es, die Hand blutig in dem Versuch, sie rauszuzerren auf irgendeine Art und Weise. Balaram, das Mikrofon ist wieder weggetaucht. Das macht jetzt aber noch nichts. Das Wichtige kommt nämlich erst noch. Also, aber vielleicht. Nee, das nicht. Das, weißt du, das ist. Vielleicht tut man das so einfach. Kleine technische Sache. So, wenn man das so macht, kann man es hochmachen, dann ist die Hebelwirkung nicht so groß. Hab ich in Geometrie gelernt. So, jetzt. Hab ich wohl. Gut, von deiner Seite aus, von der Optik, also Balaram nimmt das alles auf eine Videokassette auf. Wahrscheinlich, um mich dazu zu bewegen, vorsichtig zu sein in dem, was ich sage. Nein, das habe ich jetzt im Scherz gesagt. So, dieses Kind konnte sich aus seiner leidvollen Situation nicht befreien, weil es nicht die Kraft hatte, zu unterscheiden, was auf lange Sicht gesehen gut ist, nämlich die Freiheit. Für das Kind das rein Preyas orientiert war, nämlich ich will jetzt Blaubeeren haben, fertig, das ist was für mich wichtig ist, war es nicht möglich, etwas zu planen für sein endgültiges Wohl. Also in diesem Beispiel jetzt ist es kein endgültiges Wohl, aber es schadete sich selber. So ist es mit einem Menschen, der nicht in der Lage ist, zu kennen oder zu erkennen, was von endgültiger Wichtigkeit im Leben ist. Wenn wir es nicht schaffen, und da knöpfe ich sozusagen an das Seminar von Dr. Martin an, die eigentlichen Ziele, die wir haben, von denjenigen, die eigentlich nicht so wichtig sind oder über die wir uns nicht lange Gedanken gemacht haben, die vielleicht sogar schädlich sind für unsere Entwicklung. Wenn wir das nicht schaffen, die zu trennen, dann wird es nicht möglich für uns sein, tatsächlich diese Chance, die des menschlichen Lebens uns bietet, voll auszuschöpfen. Nun, das allererste, um Shreyas von Preyas, also auf lange Sicht gesehen gute Ziele, wie zum Beispiel Selbstverwirklichung, Gottesverwirklichung, Liebe zu Gott, zu trennen von Preyas, also Sinnbefriedigung, ich will was erleben und so weiter und so fort, um also den ersten Schritt zu machen und die erste, sagen wir mal, Trennung vorzunehmen, ist eine gewisse Ehrlichkeit und eine gewisse philosophische Sicht im Leben absolut vonnöten. Man muss nämlich realistisch seine Situation erklären. Erkennen. Als ein Symptom von Wissen gibt Krishna in der Bhagavad Gita die Fähigkeit an, die Leiden von Geburt, Alter, Krankheit und Tod zu ermessen und zu verstehen. Wenn man sich nicht selber eingestehen will, dass man ein Problem hat im materiellen Leben, wird man niemals in der Lage sein, Wesentliches von Unwesentlichen zu trennen. In Orissa erzählt man sich einen kleinen Scherz. Mir ist klar, dass wenn ich Ihnen jetzt erzähle, nicht alle in ein rauschendes Lachen aufbrechen werden, weil der Sinn von Humor sich natürlich nach der jeweiligen kulturellen Bedingtheit richtet. Wir können in Deutschland lachen über Ostfriesenwitze. Die Ostfriesen, das sind so, man sagt in Deutschland, die sind so ein bisschen hinter den Kühen irgendwo oder im schönen Emsland, Weser-Emsland. Und die Norddeutschen lachen alle über die Ostfriesen immer. Ich kann mir auch vorstellen, dass es hier in der Schweiz so Gruppen gibt von dem Urschweizer vielleicht, der eine kleine Talsicht entwickelt hat, also nicht über sein Tal hinwegschaute. So in der Orissa lacht man halt über die Orissa-betonten Witze. Diese Geschichte geht von einem Menschen, der eine Eiterbeule auf der rechten Gesäßhälfte hat. Habt ihr praktische Erfahrungen mit Eiterbeulen gemacht schon in eurem Leben? Das ist eine absolut schmerzvolle Angelegenheit. Das lässt einem nur im Tiefschlaf Ruhe. Sonst spürt man ihre schmerzvolle Präsenz, also in allem, was man tut. Nun, dieser Mensch will sich aber nicht eingestehen, dass er eine Eiterbeule am Gesäß hat. Denn irgendwie ist auch etwas Privates und ein bisschen peinlich, dass man da eine Eiterbeule hat. Was er also tut ist, er setzt sich hin und lehnt sich so auf die linke Gesäßhälfte. Auf die linke Gesäßhälfte lehnt er sich. Und jetzt kommt jemand vorbei und fragt, ja, warum sitzt du denn so avantgardistisch? Was ist deine Überlegung bei dem Einschlagen, bei der Wahl dieses Sitzstiles? Und weil er jetzt also nicht sagen will, dass er hier ein Problem hat, findet er eine Ausrede und sagt, guck mal, hier ist der Banyanbaum, der wirft so einen erquickenden Schatten und ich bringe meinen Kopf also jetzt in diesen Schatten herein. Das ist die Erklärung für meinen außergewöhnlichen Sitzstil. Nicht? Er will also nicht bekunden, dass er ein Problem hat. Das ist die Situation von vielen, vielen bedingten Seelen im materiellen Dasein. Durch den Verdrängungsmechanismus, den wir angenommen haben, seitdem wir Krishna verlassen haben, nämlich ich will genießen und ich will kontrollieren, können wir uns nicht eingestehen, dass wir ein Problem haben, dass die materielle Welt nicht dazu geeignet ist, dass wir hier genießen und dass wir auch nicht der Mittelpunkt sind und Mahabaho sind. Mahabaho heißt jemand, der voller Stärke ist und somit die Position des Ishwaras, des Kontrollierers mit Leichtigkeit oder auch natürlich bekleidet. Nicht? Wir können das nicht eingestehen. Wir wollen das nicht eingestehen. Das ist eine ganz, ganz erstaunliche Mentalität der bedingten Seele, die es ihr nicht erlaubt, eben das, was auf langfristige Sicht gesehen richtig ist, zu wehren in ihrem Leben. Wir haben immer das Gefühl, wir müssten uns rechtfertigen, wir haben immer das Gefühl, als bedingte Seele, wir müssten richtig dastehen. Es fällt uns sehr schwierig, Fehler, die wir tun und die eigentlich offensichtlich sind, a, erstmal zu erkennen und zweitens einzusehen. Ich weiß, wie ich damals die Devotees getroffen hatte, da hatte ich gefragt, ja, warum sollte ich eigentlich Krishna bewusst werden? Mir geht es doch gut. Ich kann verstehen, in Indien, wo die Leute Hungerbäuche haben, da schreien sie zu einem Gott. Und ich war ein bisschen politisch versiert und hatte mich viel eingesetzt für die Befreiung der Schüler vor dem, vor dem Schulgesetz. Nicht? Und hatte vor, eigentlich, anyway, ist es nicht wichtig. Also ich hatte nichts Göttliches im Sinn. Oder Gottesbewusstsein im Sinn. Und war also, wollte Gründe haben. Und da sagten mir die Devotees, du bist gar nicht so, deine Situation ist eigentlich nicht in Ordnung. Du musst etwas tun, um sie zu verändern. Du bist geboren worden, du wirst alt werden, du wirst krank werden und du musst sterben. Dann sagte ich, na und? Das kann man doch wirklich leicht wegstecken. Na und? Jeder muss alt werden, jeder muss krank werden, jeder muss sterben. Das ist eigentlich eine völlige Verdrängungsantwort. Das heißt doch nicht, wenn 10 Leute gefangen sind, dass es okay ist, gefangen zu sein. Oder wenn 100 Leute gefangen sind, oder auch 1000 Leute im Gefängnis sind. Das heißt doch nicht, dass es okay ist, immer im Gefängnis zu sein, weil jeder da drin ist. Das ist überhaupt keine Antwort auf diese Frage. Und erst später, jetzt wo man ein bisschen älter wird und wo sich die Sehnsucht entwickelt, zurück nach Krishna zu gehen, erst später kann man eigentlich verstehen, richtig verstehen, dass es ein Problem ist, krank zu werden und dass es ein starkes Problem ist, zu sterben. Seht mal, wir alle, ich möchte nur mal ein Beispiel geben, was Ravindra Swarup Prabhu gab dafür und was ich sehr, sehr, also sehr gerne auch weitergebe an diesen Zuhörerkreis. Wir alle scheuen doch instinktiv die Situation, dass jemand, sagen wir mal, wenn wir in einer Situation wären, wo ein gewalttätiger Mensch uns unseren Besitz stiehlt, das heißt vielleicht unsere Uhr oder unser Auto, in dem wir hierher gekommen sind, wir würden wirklich Schwierigkeiten haben, sagen wir mal, auf eine Farm zu kommen, von der es heißt, dass man da, wie soll ich mich ausdrücken, bestohlen wird, dass man da krankgeschlagen wird und dass man am Ende sogar bei einem Waldspaziergang umgebracht wird. Wir hätten große Probleme, diesen Ort mit Zuvertrauen und Zuversicht einfach anzusteuern als ein wichtiges Reiseziel in unserem Leben. Nicht? So, das materielle Dasein ist ein solcher Ort. Versteht es bitte, das ist ein Platz, wo unwünschenswerte Dinge mit uns gemacht werden, den wir normalerweise in einem gesunden Bewusstsein entgehen wollen. Wir werden krank werden, auch wenn wir uns bräunen lassen in der schönen Jurasonne. Manche haben schon einen kleinen Hautkrebs, weil das ist gar nicht so gut. Ich möchte euch empfehlen, in dieser heutigen Zeit lieber nur am Morgen die Sonne zu nehmen, nicht in der Mittagszeit, da das Ozonloch, das nicht mehr richtig filtert, was da an gefährlichen Strahlen kommt. Das saust alles so durch. So, das ist nicht so wichtig. Dies ist der Ort. Hier ist ein Ort, wo wir absolut bestohlen werden. Nicht nur unser Auto wird von uns gestohlen, unser Körper sogar. Stell dir das mal vor. Einfach, nö. Das ist jetzt Zeit, du kriegst es jetzt nicht mehr. Weg mit dem. Dies ist ein Ort, wo wir mit Gewalt einem Striptease unterlegen. Nicht freiwillig. Alles von uns wird genommen. Gesundheit, Intelligenz, Krankheit, unser eigenes Leben. Es ist nicht okay, dass wir hier sind. Und ganz gleich, wie sehr wir uns auf die linke Seite lehnen, mit dem Kopf in den Schatten, den wohltuenden Schatten der Sinnbefriedigung, das Problem bleibt bestehen. Wir haben hier was. Warum sehen wir es nicht ein? Was ist das Problem? Das Problem ist, dieser fest verwurzelte Wunsch im Herzen, das Leben zu genießen. Also meine Zuhörer, die mich kennen, wissen, jetzt kommt, geht es langsam in die Endphase. Satchinanda Swami dreht ein bisschen auf. Ihr habt richtig gehört. Es ist aber wichtig. Spirituelles Leben, das ist, was uns manchmal, was aus dem Lager der Kritiker kommt, ist eher eine Einbildung, eine Imagination und so weiter. Ein Placebo für den ewig gestörten Geist des unsicheren Menschen des 20. Jahrhunderts. Der braucht was, um sich festzuhalten. Aber ist dieses Argument eigentlich richtig? Ist eigentlich alles okay im weltlichen Leben? Manchmal sagen die Menschen, spirituelles Leben ist eine Art Krücke. Aber ist dieses Argument eigentlich richtig? Ist es nicht vielmehr so, dass materielles Leben eine Art Krücke darstellt, wo wir uns hinweghelfen wollen mit äußerst fragwürdigen Methoden über die Leiden des materiellen Daseins, denen wir hilflos ausgeliefert sind? So, ich möchte heute ein bisschen auf diese Fragestellung eingehen. Ich werde aber 50% der Schärfe jetzt aus der Formulierung rausnehmen und ein bisschen philosophisch das abhandeln. Es ist so, wir hatten gestern gehört, dass das Schänden der heiligen Namen eine große Segnung ist. Wir hatten gesagt, dass das, oder vorgelesen aus den Schriften, dass das Chanten der heiligen Namen uns direkt mit Krishna verbindet, als direktes Ergebnis davon, von dieser Gemeinschaft mit Krishna in Form seines heiligen Namens, wird man mit Sicherheit von den Leiden des materiellen Daseins befreit. Wir hatten jedoch auch traurig konstatiert oder sagen wir mal realistisch betrachtet, dass wir nicht zu jeder Zeit in unserem Leben den vollen Geschmack am Chanten der heiligen Namen hatten. Nicht? Wir können nicht immer realisieren, wie nektarhaft das Chanten ist. Und ich möchte heute gerne, wie gestern schon angekündigt, sagen, was eigentlich uns daran hindert, den Nektar des heiligen Namens wirklich zu kosten. Manche kamen gestern Abend zu mir und sagten, dass sie diese Erfahrung mal längere Zeit mit Devotees zu chanten als sehr wohltuend empfunden haben und als sehr, man hat etwas gespürt im Herzen. Ist es euch auch so gegangen? Habt ihr, war es eine schöne Erfahrung für euch in eurem Ferienlager auf Matsiki? dich so und so, du bist ja ein geboren zum Chanten, also du chantest auch mit Gitarre, sehr schön. Wir haben hier einfach sehr nice Musiker übrigens. Hast du deine Gitarre mitgebracht? Gut, dann lass uns nachher, also nach dem kleinen Plan. So, aber wieso ist es, dass wir während des Ferienlagers den Nektar ein bisschen haben spüren lassen, es ist ein bisschen durchgedrungen, aber während unseres Alltags, sagen wir mal so, es wäre ja schön, wenn das auch während des Alltags so wäre, wenn wir jedes Mal, wenn wir die Chantkette in die Hand nehmen, tatsächlich sehr schön und belebt chanten können. Nun, der Grund ist, dass wir vier Verhaltensweisen haben, in uns, die uns daran hindern, den Nektar des Chantens zu kosten. Und wenn es uns gelingt, diese vier Verhaltensweisen abzulegen und zu überwinden, dann können wir immer den Nektar des Heiligen Namens kosten. Ihr hattet gestern das Beispiel gehört von einem Zuckerkranken, also nein, Zuckerkranken war nicht das Wort, einem Geldsüchtigen, der nicht in der Lage ist, aufgrund seiner Krankheit den süßen Zucker zu kosten. Und wir hatten gesagt, man muss einfach weiter Zucker essen, dann geht das schon. Dann kommt man wieder klar. So ist es auch mit dem Chanten, hatten wir gesagt. Aufgrund der Krankheit der Unwissenheit ist es für uns nicht möglich, den Geschmack des Heiligen Namens zu kosten. Nun, was ist genau diese Unwissenheit? Wie lässt sie sich verstehen? Unwissenheit ist ein sehr vager, ja recht abstrakter Begriff. Vielleicht, ja, Unwissenheit, um sie zu überwinden, muss ich jetzt einfach viel lernen und dann bin ich im Wissen verankert, oder was ist das so? Es gibt insgesamt vier unglücksverheißende Elemente in uns. Man nennt diese Anathas. Anatta, der Sanskritwort Anatta lässt sich so verstehen, Artha heißt das, was wertvoll ist, und wenn man da jetzt die Vorsilbe A und N davor tut, also man muss dann N davor tun, eigentlich reicht die Vorsilbe A schon aus, dann ist es so, dass man denkt, es ist wertvoll, im Grunde genommen ist es nicht wertvoll. Nennen wir mal ein Beispiel, was vielleicht für einige was Sie noch erinnern können. Der Raucher ist fest davon überzeugt, dass es gut ist zu rauchen. Es bringt ihm was. Er fühlt sich männlicher oder weiblicher, wenn er raucht. So. Ich glaube, das ist, was er fühlt. Und sie nicht mehr so nervös durch das Nikotin. Aber im Grunde genommen ist es nicht sehr wertvoll, das Rauchen. Es ist die Ursache für Krankheiten, die sich bilden. So, das ist ein typisches Beispiel für Anatta. Man ist davon überzeugt, es ist gut, aber im Grunde genommen ist es nicht so gut. Man hat nicht diese Diskriminierung, diese Unterscheidung, von der ich am Anfang sprach, angewendet. So, diese Anattas, diese Fehleinschätzung, könnten wir mal sagen jetzt in einem, oder man sagt auch ungewünschte Angewohnheiten dazu oder ungewünschte Elemente, haben vier Ursachen. Darüber wollen wir jetzt sprechen. Ich hatte eben gesagt, vier Verhaltensweisen. Das spielt mit da rein, aber das ist jetzt nicht so, ich möchte mich da ein bisschen präziser ausdrücken. Es geht hier um vier Ursachen von diesen Fehleinschätzung von diesen Anathas, diesen Illusionen, die, wenn man sie entwickelt, eine Eigendynamik entwickeln. Zum Beispiel mit dem Rauchen. Nach einer gewissen Zeit des Rauchens ist man süchtig nach dem Rauchen. Man muss sich eine anstecken, sonst geht die Welt unter und man kann eingeliefert werden in die nervöse Klinik. Es wird zu einer Addiction, zu einer Obsession, wie man im Englisch sagt. So, die erste Anatta kommt von sinnvollen Tätigkeiten, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Und es gibt genau fünf von diesen Dingen, die wir rumtragen. Das eine ist die Unwissenheit, dass wir tatsächlich das Zeitweilige mit dem Bleibenden verwechseln. dass wir glauben, das, was voller Leid ist, ist glückselig, dass wir denken, das, was unrein ist, ist rein, und dass wir denken, das, was das nicht das Selbst ist, ist das Selbst. Zum Beispiel denken wir vielleicht, wir sind der Körper. Das kann vorkommen im materiellen Leben. So, die sinnvollen Tätigkeiten, die wir getan haben, haben als Ergebnis diese Unwissenheit, die wir haben. Zum Beispiel jemand, der laufend unzulässige Sexualität hat und der sich Frauen nur in der Horizontalen vorstellen kann als ernstzunehmende Ansprechpartner oder Männer. Nicht solch ein solch ein Mensch ist fest verwurzelt in der Unwissenheit, dass er der Körper ist. Oh, nur um ein Beispiel zu geben. So, das zweite Ergebnis, was aus unseren vorangegangenen Sünden kommt, ist Asmita. Asmita, Hare Krishna. Ja, es ist ein bisschen traurig, das Thema, das stimmt. Wir kommen aber auf eine positive Note noch. Unser Baby, dem wird schon zu heavy hier. Asmita heißt falsches Ego. Die körperliche Identifikation und dass man nur direkte Wahrnehmung für wirklich hält. Nur das, was ich sehen kann, existiert. Alles andere existiert nicht. Basta. Falsches Ego. Diese Sicht kommt, wenn man so viel sinnvolle Tätigkeiten getan hat. Dann kann man die feineren Ebenen nicht verstehen. Ja, das ist ein guter Ausdruck. Man kann das alles, was von feinerer Natur ist, einfach nicht verstehen. Das dritte Ergebnis, was schädlich ist für unsere spirituelle Entwicklung, ist Raga. Jetzt Raga ist nicht einfach nur eine Musikstimmung, sondern Anhaftung. Raga mit einem langen A. Der Wunsch, materielles Glück zu erlangen und das Leid irgendwie runterzuschrauben. Denn ein Mensch, der nur den physischen Körper als Grundlage existiert, für den hört sein Leben auf in dem Augenblick, wo das physische Dasein nicht mehr so angenehm ist. Deswegen haben viele Rockstars Pläne gemacht in der Zeit, wo, also ich weiß ja jetzt nicht mehr, wie das ist, jetzt ist es wahrscheinlich ein bisschen anders alles, aber ich weiß, in meinem Kreis, in dem Künstlerkreis Hamburgs, in dem ich verkehrte, wurde manchmal ernsthaft erwägt, dass man bis 30 Jahre absolut intensiv lebt und dann ist die Maschine ausgeleiert und dann hat es eigentlich keinen Sinn mehr. Dann kauft man sich das Buch 100 erfolgreiche Wege, Selbstmord zu machen, und dann ist es zu Ende. Danach kommt nichts mehr. Also jetzt 30 Jahre ordentlich anstrengen, keine Grenzen akzeptieren und ordentlich reingehen in die Thematik der Sinnbefriedigung. Das ist, was viele junge Leute haben, die sie damals hatten. Weil sie verstehen, in dem Augenblick, wo das Vehikel nicht mehr taucht, in dem Augenblick kann erst mein Leben zu Ende. Es gibt einen Menschen, der eigentlich auf der tierischen, also der sich nicht sehr entwickelt hat, der sich, Keith Richard ist es, falls ihn jemand kennt, der geht jedes Jahr in die Schweiz, weil er so viel Drogen nimmt, ist sein Blut so verunreinigt, dass er sich einfach hier das neues Blut, also eine Blutwäsche macht. Der lässt sich ganz abzapfen, das kann man dann wegschütten, das Blut, das brennt noch Asphalt durch, weil das so giftig ist. Und dann kommt Neues rein und dann geht es wieder auf. So den ersten Tage fühlt man sich ein bisschen schummrig, aber da kann man ja einen Whisky trinken und dann geht das doch irgendwie, dann kriegt man es nicht mehr so mit und dann gehen die tierischen Freuden wieder los. So, diese Anhaftung an materielles Glück, wo man also richtig zu einem blutsaugenden Vampir fast wird. Also das war jetzt das Extrem. Also keiner soll sich, es braucht ja nicht jeder gleich so zu sein wie der Gitarrist der Rolling Stones. Nicht, aber das zeigt diese morbide und sehr armselige Geistesstimmung, wo man nichts weiß um spirituelle Dinge. Dvesha ist der Hass. Das kommt auch aus sinnvollen Leben. Dass man einfach andere mit üblen Gefühlen bedacht, wenn die vielleicht mehr den Genuss haben, als man es meint. Und schließlich Abhinivesha, dass man instinktiv sich festhält an die Genüsse, die der Körper gibt, und die Furcht vor dem Tod, die einen von all diesen Dingen trennt. So, das ist das Erbe, was wir aus unseren vergangenen sinnvollen Tätigkeiten mit uns bringen. Unwissenheit, falsches Ego, Anhaftung, Hass und das Festhalten oder das Festklammern ist eigentlich das Wort an materiellem Leben und der Furcht vor dem Tod. Das sind fünf Bollersteine im Gepäck auf dem Rücken einer bedingten Seele. Dann gibt es die nächste Kategorie. Duskritota heißt das. Das sind die Ergebnisse von vergangenen frommen Handlungen. Wir haben jetzt sinnvolle Handlungen analysiert, was die mitbringen. Jetzt kommen die frommen Handlungen. Jeder von uns hat ja auch etwas Frommes getan. Wir sind in die Kirche gegangen und haben Halleluja gesungen, bestimmt, also jeder von uns. Ich war Messediener sogar für 3 Jahre. Ich galt als ausgesprochen fromm, aber das Herz war halt nicht. Die haben sich täuschen lassen. Weil es war so, weil ich so schön lächeln konnte. Das ist ein genetisches Erbe. Mein Vater ist auch so ein Sonny Boy. Und da wurde ich also als der Messediener angestellt und hoch bezahlt, weil ich nicht wollte, aber ich war halt so gut. Ich konnte so schön bei Hochzeiten lächeln und das machte sich gut für die Bilder. Ich war also immer so als Lächler in den Hochzeiten dabei. Das Leben ist verrückt. Fromme Tätigkeiten, da mache ich viel Halleluja gesungen haben und fromme Tätigkeiten, die bringen als Ergebnis, dass man befreit sein will vom materiellen Leben. Das kennt jeder von uns. Ich habe genug und ich will mich lösen vom materiellen Leben. Ist ein klares Ergebnis von frommen Aktivitäten, die man entweder in diesem oder im vergangenen Leben ausgeführt hat. Und wie wir vorgestern berichtet haben in unserem Seminar Krishna-Bewusstsein in der Praxis, ist dies noch eine feinstoffliche Fessel, weil man statt Krishna im Mittelpunkt zu haben, sich immer noch selber im Mittelpunkt hat. Dann kommt schließlich die Anattas, die aus Vergehen kommen. Wenn man Vergehen macht, ist die Sicht als Ergebnis von den Vergehen bewölkt. Nicht? Wir sprechen ja jetzt von verschiedenen Bewölkungen des spirituellen Bewusstseins, die verschiedene Ursachen haben. Ein Aparada ist ein Vergehen. Wir haben sicherlich bei Balaram im Vaishnava Etikettenkurs auch ein bisschen über Vergehen gehört oder kommt am Samstag dran. Ich möchte deswegen euch auf diesen Kurs lenken und euch bitten, daran teilzunehmen, wenn es euch wichtig ist, Vergehen zu verstehen. Ich möchte hier nur 3 nennen. Das erste ist Vergehen gegen Gottgeweihte. Wir müssen es lernen, in der Gemeinschaft mit Transzendentalisten Devotees zu respektieren, indem wir sie als Diener Krishnas sehen und nicht so sehr als ein Verhalten, was vielleicht manchmal noch korrekturbedürftig ist. Nicht so können wir eine spirituelle Sicht von den Devotees aufrechterhalten und selbst mit jungen Devotees, die noch nicht mit allen Ornamenten eines Transzendentalisten geschmückt sind, immer noch respektieren und haben dann eine schöne und eine nachsichtige Gemeinschaft. Zweiter Punkt ist, den ich hier erwähnen möchte, ist ein Vergehen, sagen wir mal, ja, das, was ein Gottgeweihter in der Erscheinungsweise der Leidenschaft oft denkt: Ich bin gerettet, mir kann nichts mehr passieren, ich bin ja ein Devotee, und er verhält sich dann einfach falsch, weil er denkt, ich habe den Freischein. Das ist fast wie die Mentalität in ehemaligen Ostdeutschland. Da gab es welche, die dem Staat nahestanden, die Stasis. Das kann man jetzt nicht so sagen. Aber Leute, die dem Staat nahestanden und die dann einfach ein unsauberes Verhalten gezeigt haben. Nicht, das kann man nicht so sagen. Man kann nicht sagen, ich bin jetzt Devotee, jetzt kann ich alles machen, was ich will. Das ist nicht gut. Es gibt so verschiedene Mentalitäten, die wir alle vom Balaram hören werden. Wenn wir, und so dass wir sie vermeiden können. Und schließlich kommen sogar Anathas, die sich bei der Ausübung des hingebungsvollen Dienstes einstellen können. Was ist denn damit jetzt gemeint? Ja, ihr habt richtig gehört. Vielleicht habt ihr gedacht, oh, ich habe gestern Abend noch ein bisschen viel gegessen. Ich habe mich jetzt verhört, das war ein bisschen dizzy, war ich im Geiste. Ich sage es nochmal. Anathas können auch während der Ausführung des hingebungsvollen Dienstes sich einstellen. Was damit gemeint sind, ist Unkraut, der auch wächst. Zum Beispiel Pratishta, dass man nach Anerkennung strebt. Ich möchte als berühmter Gottgeweihter in die Annalen der ISKCON einfließen. Oder ich möchte gerne, man nimmt die Möglichkeiten an, die einem gegeben werden. Zum Beispiel man bekommt Spenden und gibt sie aus für seine Sinnenbefriedigung. Ich war jetzt so lange nicht im Kino, bin gar nicht mehr informiert, was die da in Hollywood so für Möglichkeiten haben. Man kann die ja auch in Krishnas Dienst stellen. Also schaue ich mir mal den Film Unverschämt an. Und so weiter. Nicht? Also das ist ja der Wunsch nach Genuss oder auch ein diplomatisches Verhalten, dass man nicht ehrlich ist und um seine Ziele zu erlangen, vielleicht diplomatisch sich anwendet. Das ist auch eine Unkrautpflanze, die sich bei der Ausübung des hingebungsvollen Dienstes einstellen kann. Also zusammenfassend jetzt nochmal gesagt, wir können nicht den Nektar des spirituellen Lebens erfahren, weil wir von bestimmten Anathas überwältigt sind, die ihre Ursache haben in vergangenen Sünden, in vergangenen frommen Tätigkeiten, in vergangenen frommen Tätigkeiten. Jetzt wollte ich nochmal nachgucken hier. Ja, in Vergehen, die wir machen, natürlich. Und schließlich, dass wir, während wir spirituelles Leben ausführen, nicht vorsichtig sind, die Unkraut und Pflanzen, die auch wachsen, zu säubern. Ihr werdet das heute Abend einmal sehen. Wir als Prediger treten manchmal auf in der Öffentlichkeit in einer Weise, wo die Öffentlichkeit uns mit äußerster Bewunderung entgegengeht. Nach Konzerten, in bestimmten Konzerten, sind manchmal Leute da, die sich da um Autogramme streiten. Die stehen für eine Stunde lang Schlange, wenn man da immer schreibt: Hare Krishna, all the best, Satchinandan Swami, und in Klammern dazu setzen möchte, der unbedeutendste Diener Krishnas. Kann man aber nicht, weil das keiner verstehen würde. Die denken, der hat Minderwertigkeitskomplexe.
Ihr seht schon, ihr könnt schon sehen auf der, ich möchte euch mal einladen auf der Bühne und möchte euch mal einen Applaus von 5000 Leuten aussetzen, die gar nicht mehr still zu kriegen sind mit ihrem Applaus. Da müsst ihr sehen, muss man sehen, ich bin einfach hier im Dienste Krishnas betätigt und man darf nicht aufkommen lassen, dass vielleicht Spuren der Ruhmsucht über einen fallen. Ich will das nur jetzt als etwas sagen, weil ich morgen Abend ein Video zeigen möchte von einem Hare Krishna Konzert, wo ihr euch bestimmt freuen werdet und interessiert zuschauen würdet und vielleicht mal sogar eine Reise zum nächsten Konzert macht und daran teilnimmt, weil es wirklich und sagt plötzlich, Mensch, du machst solchen guten Eindruck auf mich. Ja, das kann man schon sagen. Es ist jetzt nicht so, dass das eine Fehleinschätzung von mir ist. Ich bin ganz gut drauf. Also, nicht, das war jetzt ein bisschen übertrieben, aber solche Dinge stellen sich ein. Das ist damit gemeint. So, wenn ein Devoti ernsthaft, nun möchte ich euch fragen, oh, das ist ja jetzt ganz schön kompliziert geworden. Soll ich mich jetzt an all diese Anattas erinnern und immer einen Anatta-Check machen in meinem Leben, um zu sehen, wo ich gerade mal wieder meine schwachen 5 Minuten habe und das dann überwinden? Nein, das ist nicht, was gesagt werden soll. Hier sollte nur eine Erläuterung gegeben werden, weshalb wir manchmal Schwierigkeiten haben im spirituellen Leben und uns deswegen nicht direkt wundern. Es gibt jedoch ein Gegenmittel, auf das es drauf ankommt. Wenn ihr dieses Gegenmittel versteht, braucht ihr euch nicht von morgens bis abends in selbstzentrierten Analysen zu drehen. Es ist wichtig, man kann die Anattas überwinden, diese ganzen Dinge, die uns behaften, wenn wir eine Sache verstehen. Trinadapi sunichena tadoiva sahishnuna amanena manadena kirtaniya sadari. Ich habe vor ein paar Tagen ein Tape von Bhakti Charu Swami gehört, wie er chantet, und jetzt bin ich so begeistert, jetzt versuche ich genauso zu chanten wie er. Kirtaniya sadari. Nice. So. Demütiger als der Stroh in der Gasse, duldsamer noch als der Baum, bereit allen anderen Ehre zu erweisen, ohne selbst für sich Ehre zu erwarten, so kann man immer den Hare Krishna Mantra chanten. So werden Anattas, diese unwünschenswerten Dinge, uns da nicht dazwischen kommen und wir werden den Nektar kosten. Was ist die Grundlage für Demut? Die Grundlage von Demut ist ein spirituelles Verständnis, dass ich ein ewiges Teil Krishnas bin. Ich bin nicht dieser Körper und all die Dinge, die um mich herum aufgebaut worden sind während meines Lebens. Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich nicht mich, sondern sehe ein Fortbewegungsmittel, was mir durch das Karma gegeben ist und was ich einsetzen kann in Krishnas Dienst. Wenn ich meine Gedanken betrachte, sind das im Grunde genommen nicht meine eigenen Gedanken, sondern ist das das Reflektieren von Eindrücken, die durch mein Aufmerksamkeitsfilter gekommen sind, auf bestimmte Art und Weise, und die jetzt da ausgetauscht werden. Nicht? Ein Transzendentalist versteht immer wieder, Aham Brahmasmi, oder Aham Dasya, ich bin spirituelle Seele, heißt das erste, der erste Slogan. Und der zweite, ich bin ein Diener Krishnas. Und indem er sich so in die wirkliche Situation erinnert, an die wirkliche Situation erinnert, kann er demütig sein und kann sofort Unwünschenswertes von Wünschenswerten erkennen. Ein demütiger Devoti oder Freund Krishnas kann gar nicht von Anattas überwältigt werden. Er kennt sie im Keim, wenn sie kommen, und hat damit nichts zu tun. Er lacht über das Gefühl des Stolzes, was vielleicht kurz über seine Aufmerksamkeit gehuscht ist, und sagt, und weist dieses Gefühl von sich. Er weiß, dass er nicht genießen kann, weil er nicht der Körper ist, und macht sich daraus nicht ein großes Problem, sondern chantet Hare Krishna in großer Freude, weil da die Möglichkeit ist, das Reservoir aller Freude, nämlich Krishna, zu treffen. Und so kann der Mensch, der sich mit einer Mauer von Demut beschützt gegen vorangegangene Effekte von materiellem Tun, immer gut und sicher durch sein spirituelles Leben kommen. Chaitanya Mahaprabhu, das ist die barmherzigste Inkarnation Krishnas, entschuldigt einen Menschen, also erwartet nichts. Im Kali Yuga, sieht man in anderen Zeitaltern, war es so, dass man eine große Qualifikation mit sich bringen musste, um spirituelles Leben zu praktizieren. In diesem Zeitalter ist die Qualifikation, dass wir gefallen sind. Das sind wir alle. Wir alle können dem Club der gefallenen Seelen beitreten. Nicht? Jetzt ist nur eines wichtig: Du kannst gefallen sein, du kannst Konzentrationsschwächen haben, du kannst was weiß ich nicht alles haben. Nur eines ist wichtig: Wir müssen demütig sein und verstehen, dass wir keinen Grund haben, aufgeblasen zu sein. Das ist ja das Gleiche. Wir dürfen nicht dieses Eiterbeulen-Syndrom weiter mit uns tragen. Alles ist in Ordnung und so weiter. Wir müssen dieses Gefühl der Demut kultivieren. Dann können wir das Geschenk Mahaprabhus annehmen, nämlich einfach durch das Chanten der heiligen Namen Liebe zu Krishna zu erlangen und zu ihm zurückzugehen. Hare Krishna. Das war mir jetzt ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Bitte, ich möchte ihn nicht mehr weiter ausführen, aber bitte nehmt ihn mit und denkt einfach darüber nach und findet dann selber dazu eine Einstellung. Es ist jetzt so, ein flüchtiger Blick auf die Uhr hat mich überzeugt, dass ich schon über die Zeit gestürmt bin. So, ich müsste mich jetzt ziemlich schnell verabschieden und kann auch keine Fragen entgegennehmen, weil ich eine Verabredung habe in einem Schweizer Tal um 11 Uhr. Da muss man 2 Stunden hinfahren. So, ich kann mir gut vorstellen, dass Raja Vidyaprabhu noch etwas hat. Ich möchte hier die Vorlesung beenden. Wenn ihr Fragen zu den Themen habt, bitte bewahrt sie euch auf für die noch kommenden Vorlesungen. Sisi Gornitai ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaura Premanandi Hari Hari Bol.